Herzlich willkommen beim Polarstern Podcast. Heute ist Sabine Decker zu Gast. Sabine ist Lehrerin und Schülerberaterin am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium 11 in Wien. Wir reden darüber, wie man seinen Interessen nachgeht und das findet, was einen erfüllt, positive Fehlerkultur, Haltung in der Schule, Schulentwicklung, Langeweile in der Forschung und sogar die Rolle von Liebe in der Pädagogik. Das Gespräch haben wir in einer Schule aufgenommen. Deswegen gibt es im Hintergrund auch typische Schulgeräusche, wie zum Beispiel die Pausenglocke zu hören. Ich hoffe, ihr schätzt die Authentizität und verzeiht die Audioqualität. Hier ist mein Gespräch mit Sabine Decker. Wie ist es denn bei dir? Wie siehst du deinen Beruf? Wie verstehst du deinen Beruf? Du hast gesagt, nicht als individuelle Lehrerin, die sich um einzelne Schülerinnen individuell kümmert. Wie dann?
Also, ich glaube, oder ich sehe mich, aber nicht nur mich, sondern ich sehe es die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer, also vor allem der allgemeinbildenden höheren Schule, und als solche definiere ich mich, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern die Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen ermöglichen sollen. Das ist ja wirklich ein großes Schlagwort, aber das liegt, glaube ich, sehr, sehr stark an unserer Schule. Also ich bin mir ganz sicher, dass Bildung extrem wichtig ist, Chancengerechtigkeit zu erreichen.
Was heißt Chancengerechtigkeit?
Chancengerechtigkeit heißt, dass ich als junger Mensch die Wege gehen kann, die mir offen sind, und nicht, dass mir nicht Wege verschlossen sind, weil ich zum Beispiel Eltern mitbringe, die diese Wege nicht kennen, die sie nie beschritten haben, weil uns zu Hause Ressourcen fehlen, weil uns Erkenntnisse über das österreichische Schulsystem oder über die Schule allgemein fehlt. Ja? Also das verstehe ich unter Chancengerechtigkeit.
Also so wie wir eingangs geredet haben, ja, ich werde vielleicht beeinflusst durch den Beruf meiner Eltern, weil ich dadurch was erlebe, was intensiver erlebe, als ich vielleicht sonst mitbekommen würde. Aber Gerechtigkeit heißt in diesem Sinne dann, dass ich auch nach links und rechts schauen kann und dass mir diese Türen auch offen stehen, dass ich nicht nur das sehe, was mir meine Eltern vorgeben.
Ja, also ich meine, ich bin auch in einem anregenden Elternhaus aufgewachsen, aber von meinen drei, also wir sind drei Kinder, von uns macht niemand das, was unsere Eltern gemacht haben, weil also wir sind auch diese Bildungsaufsteiger eigentlich. Ja. Und ich weiß nicht genau, warum es uns gelungen ist. Man ganz sicher, weil unsere Eltern uns gefördert haben. Aber sie haben halt vom Schulsystem und dem, was Matura und Studium anbelangt, keine Ahnung gehabt. Und das ist bei unseren Schülerinnen, also den Schülern von unserer Schule, auch zu einem ganz, ganz großen Teil der Fall. Die unterstützen ihre Kinder, also sie wollen ihren Kindern Bildung ermöglichen. Sie wissen auch, dass eine formale Bildung, also eine hohe formale Bildung, die Chance ist, mehr zu tun oder mehr von dem zu verwirklichen, was man wirklich möchte. Ja? Ich meine, Bildung hat nicht nur was mit formaler Bildung zu tun, das wissen wir alle, aber formale Bildung ermöglicht einfach mehr von dem, was ich machen möchte. Ja? Also die meisten unserer Eltern wissen das. Sie können ihren Kindern halt nicht wirklich helfen, außer dass sie vielleicht auch manchmal Nachhilfe zahlen, aber mehr können sie schon nicht. Ja? Und ich sehe das wirklich als Aufgabe von uns. Also die Lehrerinnen und Lehrer sind dafür verantwortlich, diesen Kindern zu ermöglichen, so viel Bildung zu erfahren, zu erwerben, wie sie selber das schaffen und können. Ja? Also wir müssen unsere Schülerinnen und Schüler begleiten auf diesem Weg. Ja? So sehe ich mich.
Und wie geht es?
Ja, ich glaube nicht, dass es dafür ein Patentrezept geht. Also erstens einmal glaube ich, geht es einerseits darum, eine positive Fehlerkultur zu haben. Das heißt, Fehler sind Lernchancen und Fehler sind nicht jetzt da, um verurteilt zu werden, sondern okay, das kann ich halt noch nicht. Das ist ein Ansatz, wo ich weiterarbeiten muss. Ja? Andererseits sind auch schon andere Dinge da, die ich mitbringe. Ja? Zweitens sehe ich, dass irrsinnig viel auf der deutschen Sprache aufgehängt wird. Es ist aber nur eine Sprache in Wahrheit. Ja? Und ich tue mir da ein bisschen schwer, wenn es jetzt darum geht, Fehler zu zählen, die in einem Text sind, das sage ich als Deutschlehrerin ganz bewusst, und daran eine Note festzumachen, wenn da eine bestimmte Fehlerzahl überschritten ist. Ich meine, ja, okay, es gibt gewisse Schmerzgrenzen, aber ich meine, ob da jetzt ein Rechtschreibfehler dabei ist oder Beistrichfehler oder so, ich finde, dass man da unbedingt wegkommen muss. Deutsch ist auch nur eine Sprache unter vielen Sprachen. Ja? Und ich meine, wir leben in einer Polyglotten und einer globalen Welt und die allermeisten unserer Schülerinnen und Schüler beherrschen auch doch zumindest eine andere Sprache. Ja. Ich rede jetzt nicht von Englisch.
Ja. Ja? Das habe ich mitbekommen. Ich war schon in einer eurer Klassen, in der zweiten Klasse, und eine unserer Eingangsfragen ist oft, wer spricht denn eine andere Muttersprache als Deutsch? Oder wie viele Sprachen sprecht ihr? Wer spricht mehr als zwei Sprachen? Und ich meine, es waren 26 Schüler und Schülerinnen und 25 sprechen mehr als Deutsch und Englisch.
Ja. Genau.
Und irrsinnig divers. Also da waren 10, 15 verschiedene Sprachen in der Klasse.
Ja.
Und das ist ein, gleichzeitig haben alle aber vom Sprechen her sehr gutes, wenn nicht sogar ausgezeichnetes Deutsch gesprochen.
Ja, aber da geht es, als Deutschlerin geht es ja auch um die Verschriftlichung von Texten. Ja. Jetzt habe ich die Ursprungsfrage vergessen.
Wie bringt man Chancengerechtigkeit ins Klassenzimmer?
Ja. Genau.
In die Köpfe junger Menschen.
Genau. Also es geht um die positive Fehlerkultur. Ja? Es geht auch darum, in den Schülerinnen und Schülern das Bewusstsein zu erwecken, dass es auch sie selbst sind, die verantwortlich sind für ihren Bildungserfolg und für ihren Lernerfolg. Dass das ein Schatz ist und dass wir sie auf dem Weg begleiten und unterstützen. Also lernen kann man immer nur selbst.
Ja.
Ja? Und das ist halt ein Prozess, der sich über ganz, ganz, ganz viele Jahre zieht. Im Idealfall begleite ich einen Schüler, eine Schülerin 8 Jahre. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich jemanden in der ersten Klasse bekomme, weiß ich auch schon quasi, was ich alles mache, damit er oder sie dann maturieren kann.
Mhm.
Ja, also das ist sozusagen eine Aufbauarbeit. Manchmal verlieren wir sie, zum Beispiel an berufsbildende höhere Schulen, aber manchmal führen wir sie weiter. Und ich glaube, es ist dann gelungen, wenn Schülerinnen und Schüler in der 8. Klasse oder nach der 8. Klasse sich zurückerinnern und sagen, in der 1. haben wir schon das gemacht und das ist dann herausgekommen. Da war quasi ein Konzept dahinter.
Mhm.
Ja? Also so versuche ich das. Immer gelingt es sicher auch nicht und ich meine, da gibt es auch sicher viele Irrwege.
Mhm.
Aber es ist irgendwie Bewusstsein drinnen, ja. Also in meinem Bewusstsein.
Und diese Irrwege gehören ja auch zum Leben dazu.
Natürlich, ja. Und die muss man sich halt auch eingestehen.
Hm. Fehlerkultur. Wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, dann habe ich meine Deutscharbeit zurückbekommen und da waren dann die Fehler rot angestrichen.
Mhm.
Am Rand, wir mussten immer mit Rand schreiben. Ich weiß nicht, ob das
so ist. Ja, natürlich, mit Korrekturrand.
Ja. Genau, ja. Dann stand, was weiß ich, Beistrich vergessen und so weiter.
Ja.
Und das war's. Das heißt, meine Fehler haben meine Note vorgegeben. Mhm. Es wurde kurz darauf hingewiesen, was für ein Fehler das war.
Mhm.
Aber als Fehlerkultur würde ich das absolut nicht bezeichnen.
Mhm.
Es war mehr, die Fehler haben meine Leistung definiert und meine Leistung hat mich als Schüler definiert.
Ja.
Wie kann in diesem System dann eine positive Fehlerkultur entstehen oder gelebt werden?
Ja, ganz schwer, glaube ich. Also ich glaube, dass da in den Köpfen viel passieren muss. Wenn wir jetzt bei Deutsch bleiben, ich meine, das hat sich schon auch geändert, weil ja die Reifeprüfung eine andere geworden ist. Das heißt, es gibt ganz bestimmte Textsorten bei der Reifeprüfung, das mag man kritisieren oder nicht. Also die kreativen Textsorten kommen in der Oberstufe als Textsorte, die beurteilt wird, gar nicht mehr vor.
Mhm.
Ich persönlich, ich finde das gut, weil ich es extrem schwierig finde, kreative Textsorten zu beurteilen.
Ja.
Jetzt abseits von den Fehlern. Ja? Und ich glaube auch, dass das mit ein Grund ist, warum man sich auf die Rechtschreibgrammatik und Beistrichfehler so konzentriert hat. Aber die Textsorten, die eben in der Oberstufe zur Reifeprüfung gegeben werden, sind alles Sachtextsorten, die man durchaus in einem normalen Leben, das außerhalb der Schule stattfindet, auch brauchen kann. Mhm. Und die haben inhaltliche und strukturelle Kriterien, die ziemlich klar definiert sind. Und es gibt aber auch in der Unterstufe die Möglichkeit, bei diversen auch kreativen Textsorten sehr klare inhaltliche und strukturelle Kriterien zu definieren. Die dritte Komponente, abseits von Inhalt und Struktur, ist der sprachliche Ausdruck. Der vierte sind dann die Fehler, also Grammatik, Rechtschreib, Beistrichfehler. Und das heißt, wenn Textsorten jetzt erarbeitet werden, die dann nachher geschrieben und abgeprüft werden, dann geht es zunächst einmal um die inhaltlichen Kriterien einer Textsorte. Was macht jetzt eine Meinungsrede so besonders? Wann braucht man überhaupt eine Meinungsrede? Ja? Oder was ist ein Märchen in der Unterstufe oder eine Kurzgeschichte zum Beispiel? Ja? Und dann wird das einmal erarbeitet, diese Kriterien, und irgendwann einmal kommt es dann einmal zum Schreiben. Und dann schreiben die Schülerinnen und Schüler ihr erstes Märchen. Und ich mache das dann zum Beispiel so, aber das mache nicht nur ich so, sondern das machen etliche Kolleginnen in unserer Schule, und ich gender jetzt nicht, weil wir sind nur Frauen in Deutsch. Dann wird dieser Text einem Mitschüler, einer Mitschülerin zum Lesen gegeben. Also wir machen so eine sogenannte Schreibkonferenz, das sind entweder nur Partnerarbeit oder zu dritt oder zu viert. Und dann haben die Schülerinnen die Aufgabe zu schauen, ob die Kriterien der Textsorte erfüllt sind.
Mhm. Ob es überhaupt ein Märchen ist.
Ja, ob es überhaupt ein Märchen ist, ja.
Was sind da Beispiele für ein Märchen?
Na, zum Beispiel der erste Satz muss ein besonderer Satz sein in einer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hatte. Mhm. Es war einmal, dann kommen bestimmte Zahlen vor, also 3, 7, 12 zum Beispiel. Gewisse Figuren müssen vorkommen, es muss gut, böse vorkommen. Es kommen magische Dinge vor, sprechende Tiere, und dann gibt es natürlich ein typisches Ende. Ja? Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihres Lebens oder so ähnlich. Ja? Also diese Kriterien müssen vorkommen, und die Schülerinnen und Schüler dürfen auf gar keinen Fall die anderen Mitschüler auf Fehler hinweisen. Mhm. Ja? Es geht nicht ums Fehlerlesen, es geht nicht darum, Fehler zu finden, sondern es geht nur darum zu schauen, welche Kriterien sind in dem Text schon vorhanden. Ja? Den sehe ich gar nicht, den Text. Ja? Den schauen sie sich nur gegenseitig an und schreiben drauf, das und das ist schon da.
Spannend.
Ja? Wenn sie dann wieder so einen Text schreiben, dann gibt es dann wieder eine Schreibkonferenz, und dann ist das Nächste, dass ich den Mitschüler frage, wie ist denn der Text? Und er sagt, wow, der ist super, sage ich. Ist es wert, den vorzulesen? Mhm. Und sie sind ehrlich. Wenn man das von Anfang an so macht, dann sagen sie, naja, oder sie sagen, ja, unbedingt. Mhm. Okay, und dann wird der Text vorgelesen. Und da geht es auch nicht um die Fehler. Ja? Und dann irgendwann sammle ich ab, aber dann sind die Kriterien schon halbwegs gefestigt. Also da ging es schon um die Kriterien dieser Textsorte. Ja, dann schaue ich mir natürlich auch die Fehler an. Ja? Und ich sage, was weiß ich, du musst da zum Beispiel die Präteritumsform noch anschauen, die machst du durchwegs falsch. Ja? Oder ich glaube, du hast die Das-Das-Schreibung noch nicht verinnerlicht.
Ja.
Ja? Oder Groß-Kleinschreibung oder was auch immer. Ja? Erst dann geht es quasi um die Fehler. Und ja, natürlich, die Fehler werden bei der Schularbeit auch bewertet. Aber es gibt auch Fünfer, da gibt es keinen einzigen Fehler drin. Ja? Wenn einfach das Kriterium der Textsorte nicht erfüllt ist. Das ist das, was früher die Themenverfehlung war.
Thema verfehlt, ja.
Genau. Und ich glaube, dass man das auf diese Art und Weise ein bisschen stärker den Schülerinnen und Schülern mitgeben kann. Oder in den anderen Fächern, also in Chemie zum Beispiel, muss eindeutig unterschieden werden, in welcher Phase des Unterrichts man jetzt ist. Ist man in einer Phase, wo es darum geht, nachzudenken, und da ist jede Antwort erwünscht und erlaubt? Oder sind wir in einer Phase, wo es darum geht, richtige Antworten zu geben? Also bin ich bei einer mündlichen Stundenwiederholung, dann muss ich eine richtige Antwort geben, weil das hat dann in meiner Mitarbeitsnote eventuell einen negativen Einfluss. Oder bin ich darüber nachzudenken, was weiß ich, keine Ahnung, wie ich erkennen kann, ob sich ein Stoff in Wasser löst oder nicht. Woher sollen das die Schüler wissen?
Ja.
Ja? Aber sie können schon drüber nachdenken. Sie bringen ein bisschen was mit. Ja? Ja,
das ist dann einfach, um die Neugier ein bisschen zu fördern.
Genau, und auch, ich meine, die Wissenschaft geht ja auch ihr Wege. Mhm. Ja? Also das, was wir den Schülerinnen und Schülern beibringen, in der Zeit, wo das sozusagen erforscht worden ist, war das ja nicht Common Sense. Mhm. Ja? Atombau zum Beispiel. Ja? Ich meine, etwas mehr als 100 Jahre oder um die 100 Jahre wissen wir ungefähr, wie ein Atom aufgebaut ist. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig lang. Ja. Ja?
Oder die Genetik in der Biologie.
Zum Beispiel. Ja? Also da geht es dann darum, auch Begründungen zuzulassen, die halt so nicht stimmen, aber die man sich halt vielleicht denkt. Mhm. Ja? Und wenn jetzt Schülerinnen und Schüler Antworten geben, dann frage ich immer, warum. Also ich sage überhaupt nicht, ob das richtig oder falsch ist. Ich höre mir alles an, ja, und sage, okay, wie kommst du auf diese Antwort? Und dann denken sie nach und dann sagen so. Und ich sage, aha, okay, danke. Und nehme den nächsten dran. Und dann nehme ich den nächsten dran. Und dann sage ich, das sind alles sehr interessante Ansätze. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Forscher und Forscherinnen, die daran gearbeitet haben, auch so gedacht haben und diese Ansätze verfolgt haben. Mhm. Und so ist es. Ja? Das heißt, das erfahren sie dann erst später. Und da geht es dann nicht darum, ja, ich habe recht gehabt oder so, sondern es geht um den Nachdenkprozess. Mhm. Also auch das, glaube ich, trägt dazu bei, dass eben sich nicht das entwickelt, so, haha, du hast es falsch gesagt und ja, ich habe es recht gehabt. Und so. Ja. Ja, also das will ich total vermeiden.
Ja.
Ja? Ich hasse zum Beispiel, wenn Schülerinnen und Schüler rausschreien. Also das wird von mir ab der ersten Klasse total scharf sanktioniert. Ja? Mhm. Dann sage ich, du behinderst das Denken von den anderen. Mhm. Ja?
Das heißt, es geht nur mit Meldung.
Es geht nur mit Meldung und auch wenn Schülerinnen und Schüler aufzeigen, heißt das auch nicht, dass ich sie dran nehme. Und es kann auch sein, dass ich sage, was weiß ich, Susi, aber ich meine, wir haben keine Susi, aber ist ja wurscht. Susi, du zeigst jetzt nicht auf. Was fehlt dir? Und sie sagt, na, ich weiß es sehr, aber ich bin halt zu faul zum Aufzeigen. Oder sie sagt, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Mhm. Ja? Und dann versuche ich herauszufinden, warum nicht. Ja? Das sind halt Dinge, die sich einspielen, vor allem dann, wenn man Schülerinnen und Schüler lange begleitet und wo dann Studierende, wenn sie hospitieren, in einer 7. Klasse fassungslos sitzen, ich stelle eine Frage und es zeigen 15 Schüler so der Reihe nach langsam und leise auf und ich sage, aha, okay, 3 zeigen noch nicht auf, was ist jetzt mit euch? Ja? Und die anderen zeigen einfach nur ruhig auf. Oder ich sage dann zum Beispiel auch, okay, danke, braucht es nicht mehr aufzeigen, habe ich mitgekriegt. Was ist jetzt mit euch? Mhm. Ja. Also ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, dass das eigene Nichtwissen oder Nichtverstehen nicht als dramatisch angesehen wird, sondern okay, ich sehe, du verstehst das noch nicht. Warum nicht? Ja. Woran liegt's? Ja. Ja?
Also es geht bei dir in deinem Selbstverständnis von Bildung oder Unterrichten ganz viel um den Prozess,
ja,
um den, ja, offenen Prozess, ja, um, ja, den Denkprozess tatsächlich,
ja,
auch.
Ja, genau. Also, weil wenn ich Fakten wissen will, dann google ich das.
Ja.
Ja? Ich habe das größte Lexikon in der Hosentasche. Mhm. Ja? Aber dann mit diesen Fakten etwas anzufangen und diese miteinander zu vernetzen, da gehört einfach mehr dazu.
Ich habe so viele Fragen jetzt. Lass mich damit beginnen. Wie kommen die Kinder damit klar, mit dieser Art des Unterrichtens? Bezogen jetzt auf das Beispiel von den Märchen. Wie ist es für sie, nicht dieses Feedback von der Lehrkraft zu bekommen? Ich meine, in der ersten sind sie es vielleicht auch noch gar nicht
gewohnt. Nein. Also ich bin nicht die Einzige, die das so macht. Also wir haben zwar jetzt neue Deutschlehrerinnen gekriegt, aber in Deutsch ist das durchaus üblich bei uns, so möchte ich das einmal sagen. Ja? Mhm. Also nein, da bin ich nicht die Einzige. Ja? Und was in Deutsch noch ist, zum Beispiel, wir haben bis in die Oberstufe hinauf, also bis sicher 7. Klasse, haben wir sogenannte 2-Phasen-Schularbeiten. Das heißt, die schreiben ihren Text und in der nächsten Stunde kriegen sie die Schularbeit wieder und überarbeiten ihren Text. Mhm. Ja? Also, und das machen bei uns, glaube ich, auch alle in der Unterstufe. Ja? Ich weiß es nicht so genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es alle machen. Ja? Mhm. Das heißt, das ist auch schon ein Schritt Richtung positiver Fehlerkultur. Ja. Ja? Es sind ja beim kreativen Schreiben, wenn man in einer Geschichte drinnen ist, sieht man ja nicht, was man schreibt. Ja? Und man braucht den Abstand zu seinem Text, um die Worte dann wieder neu zu lesen und seine Rechtschreib- und Grammatikfehler zu finden. Mhm. Ja?
Ist das... Das höre ich jetzt zum ersten Mal, diese.
Nein, das gibt es schon ganz, ganz lange.
Das gibt es schon, ja. Bei euch an der Schule oder
gerne? Grundsätzlich, aber auch bei uns an der Schule. Ja. Also auch wie meine Kinder in die Schule gegangen sind, hat es das gegeben und sie haben es teilweise gehabt. Ja.
Sehr spannend.
Also das gibt es schon sehr lange. Ja.
Und du sagst auch, deine Kollegin im Fach Deutsch.
Ja, die machen das auch so.
Machen das auch so.
Ja.
Woher kommt diese Haltung und da diese, ja, man, ich will fast schon sagen, dieses Handwerk, dieses Kreieren dieser Fehlerkultur? Ist das was, was man an der PH lernt oder woher kommt das?
Also an der Uni, glaube ich, lernt man es nicht. Aber es gibt schon dann Fortbildungsveranstaltungen, wo es um Leistungsbeurteilung geht. Und da geht es jetzt nicht um Leistungsbeurteilung, was weiß ich, von Schularbeiten oder so, sondern wir geben ja Ganzjahresnoten auch. Und das ist nicht die Summe der Schularbeitsnoten, sondern die Schülerinnen und Schüler leisten ja in jeder Stunde etwas. Und da beschäftigt man sich eben sehr, sehr stark damit. Und es hat eine Zeit lang gegeben von, ich glaube, Tommy Stern heißt dieses Buch, da geht es eben auch um diese positive Fehlerkultur, wie sehr und wie stark das jetzt unter den Kolleginnen und Kollegen, die noch dienstjung sind, verbreitet ist, weiß ich nicht. Aber in meiner Generation, wie ich so nach den ersten 5 Jahren unterrichtet habe, war das einfach auch Thema. Ja? Positive Prüfungskultur heißt das. Mhm. Nicht Fehlerkultur, sondern Prüfungskultur. Ja.
Im Thema im Kollegium? Oder
ja, also nicht nur Kollegium, sondern auch schulübergreifend.
Also im Bildungsdiskurs
generell. Genau, im Bildungsdiskurs, genau. Ja. Und da hat es eben auch Fortbildungsveranstaltungen gegeben. Die gibt es immer noch, es gibt Lehrgänge dazu. Ja. Und es wird natürlich auch in Fachkonferenzen, weil wir haben ja Fachkonferenzen in der Schule, also jedes Fach hat einmal im Semester eine Fachkonferenz, wird auch darüber geredet. Mhm. Ja. Wir haben natürlich jetzt seit Corona keine Fachkonferenzen mehr gehabt, also zumindest nicht in Präsenz. Haben auch jetzt in den letzten 2 Jahren sehr viele neue Kolleginnen bekommen im Fach Deutsch. Mhm. Müssen wir mal schauen, wie sich das dann wieder weiterentwickelt. Ja. Ja.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, gehört diese Haltung eigentlich nicht zum Handwerkszeug einer Lehrkraft, wenn sie frisch von der Uni kommt.
Ja, das ist richtig.
Was sagst du dazu? Für mich ist das eigentlich ein bisschen erschreckend.
Ja, das ist richtig. Es ist erschreckend. Also ich möchte mal so sagen, es hat sich die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer schon gebessert. Es war zu meiner Zeit noch viel, viel schlechter. Mhm. Aber, also ich weiß nicht, ob du das weißt, das Bachelorstudium Lehramt dauert ja sowieso schon 4 Jahre statt 3 Jahre, also es ist eh schon 1 Jahr länger, weil man eben Fach 1, Fach 2 fachliches wissen muss und dann eben noch vom Fach 3 von der Pädagogik einiges. Ja? Und da sind halt dann schon auch viele Dinge kommen ein bisschen zu kurz, die wirklich das Unterrichten und das Prüfen und das Bewerten beurteilen. Also betrifft. Ja. Da hängt es dann sehr stark davon ab, was du für Lehrveranstaltungsleiter hast in diesen Fachdidaktiker, ja, wie die das umsetzen und was hier ein Schwerpunkt ist bei den einzelnen Personen.
Verstehe. Das heißt, es ist ganz lustig, es gibt ja dieses alte Sprichwort, es liegt nicht an den Lehrern, wenn man schlechte Leistungen erbringt in der Schule. Ich habe das ganz oft gehört, ich habe es damals auch schon nicht geglaubt, ich glaube es heute auch immer noch nicht. Und du sagst jetzt im Endeffekt, was eine Lehrkraft kann, hängt von den Lehrkräften ab, die man auf der Uni hat.
Auch, ja. Auch. Nicht nur.
Nicht nur.
Nein, nein. Also, nein. Also, das, ich glaube, dass diese Sachen gelten sehr stark für Kinder. Also, je jünger man ist, desto eher gilt das. Erwachsene möchte ich da eigentlich aus der Pflicht nehmen. Also man ist schon auch für sich selbst verantwortlich, für das, was man selber lernt. Ja? Weil wenn ich Lehrerin werden will und ich spüre, da fehlt mir was, dann muss ich halt schauen, dass ich mir das hole. Mhm. Ja? Und wenn ich es auf der Uni nicht bekomme, und auf der Uni bekommt man einige Sachen nicht, dann hole ich mir das halt in meinen ersten Dienstjahren über die Fortbildungen. Und da ist das Angebot wesentlich breiter, weil es wird das angeboten, was die Lehrerinnen und Lehrer brauchen, welchen Bedarf sie haben und den Bedarf haben sie. Mhm. Also da kann ich dann Fortbildungen machen, so wie kann ich ein guter Klassenvorstand sein, ja, oder nonverbales Klassenzimmermanagement oder eben auch alles, was mit der Prüfungskultur und so weiter zu tun hat. Also das kann ich mir dann holen, aber das ist dann die Hohlschuld von den Lehrerinnen und Lehrern, meiner Meinung nach. Ja. Also so ganz möchte ich sie nicht außen vor lassen, um zu sagen, ich habe das ja nicht gelernt, also ich kann es nicht anwenden.
Ja.
Wenn es mir bewusst ist, dass mir was fehlt, dann muss ich mir das holen.
Es gehört dann auch ein bisschen zu dieser Haltung des Lernens und des lebenslangen Lernens.
Genau, genau. Wir lernen auch unser Leben lang. Ja? Ich meine, das Letzte, was wir jetzt alle gelernt haben, ist, mit den digitalen Medien mussten wir umgehen lernen. Ja? Also das gehört einfach auch dazu.
Durch Corona forciert,
genau, nehme ich an. Genau, natürlich. Ja.
Wie bist du denn Lehrerin geworden? Wie kam es dazu? Warum?
Ja, das war sehr spannend. Also ich bin in ein neusprachliches Gymnasium gegangen. Also wir haben damals in der vierten wählen müssen, wie unsere Oberstufe ist. Und meine Interessen waren noch nicht so ausgeprägt. Es hat sich erst in der Oberstufe herausgestellt, dass mich die Naturwissenschaften total faszinieren. Also ich war in Physik, Bio, Chemie irrsinnig gut und in Sprachen wahnsinnig schlecht. Und ich bin dann mit einer Freundin, habe ich so ab der 8. Klasse haben wir Vorlesungen besucht auf der Universität. Vorlesungen sind ja öffentlich. Wir haben uns Vorlesungsverzeichnis angeschaut und haben uns interessante Vorlesungen rausgesucht und sind halt unregelmäßig, haben uns die einfach gegeben.
Eigenverantwortlich?
Ja, schon zu Genetik und so weiter. Also wir wussten eigentlich über, damals ist die Genetik eben aufgekommen, also 85, 84, 85, wussten wir relativ viel. Mehr als unser Biolehrer, der ein voll cooler Lehrer war, der dann gesagt hat, den Teil macht ihr, da kennt ihr euch aus. Ja?
Oh wow.
Also das ist doch eine tolle Haltung von einem Lehrer, oder?
Definitiv.
Und dann ist es um die Frage gegangen, was ich studiere. Und da war Bio, also Biologie, Chemie und Medizin waren sozusagen meine Favoriten. Und ich wollte allerdings nicht Ärztin werden, ich wollte in den Bereich der Biochemie, der Genetik. Also das, was die Dora macht. Und forschen natürlich, ich wollte den Nobelpreis kriegen. Und habe mir gedacht, na, Medizin war ja damals noch ein Massenstudium mit, ich weiß nicht, 2000, 3000 Studienanfänger, Biologie genauso. Habe mir gedacht, nein, Massenstudium tue ich mir nicht an. Also ich gehe nicht wohin, wo ich eine anonyme Nummer bin. Ja. Und Chemie haben angefangen 50 im Semester. Ja? Wow. Habe mir gedacht, das ist nett, das ist cool, das ist eine nette Gruppe und habe begonnen, Chemie zu studieren.
Damals Hauptuniversität Wien.
Genau. Biochemie habe ich inskribiert. Mhm. Ich habe dann relativ bald in den Sommerferien auf der Uni arbeiten können, im Bereich der Forschung, analytische Chemie zwar, aber es ist egal. Und es war furchtbar langweilig. Also es war so langweilig. Ich habe den ganzen Tag das Gleiche gemacht. Ja, ist eh klar. Ja?
Ja.
In der Forschung macht man einfach über ganz lange Zeit genau das Gleiche.
Im Labor dann auch?
Im Labor, ja. Und meine soziale Gruppe hat bestanden aus 4 Leuten, also aus dieser Gruppe. Und das ist mir als soziale Gruppe einfach zu wenig. Mhm. Ja? Also es war wirklich langweilig. Und ich habe gewusst, okay, ich meine, es war, die waren eh alle nett und so weiter. Und in den anderen Gruppen war es halt auch so. Das waren halt immer so, weiß ich nicht, 3 bis 6 Leute. Ja? Und alle Gruppen haben halt für sich hingeforscht und ab und zu hat es halt einen Austausch gegeben und so. Mhm. Es war eh nett, aber es war mir einfach wirklich viel zu langweilig. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Also Chemie war schon meins, Naturwissenschaften.
Und was hat dich daran interessiert?
Naja, also die Biologie und die Chemie und die Physik erklärt einfach, wie unsere Welt ist. Also warum das so ist, wie es ist. Ja? Und das finde ich faszinierend. Und da sind ja noch lange nicht alle Geheimnisse geklärt. Also ich finde einfach, also da bin ich auch nach wie vor davon überzeugt, dass die Naturwissenschaften allgemein und also auch die Chemie im Speziellen schon zu den wichtigsten Bereichen zählen. Ja? Also da bin ich ganz tief davon überzeugt. Auf jeden Fall bin ich dann da gestanden, habe nicht gewusst, was ich tun soll. Und mein damaliger Freund, mein jetziger Partner, war Lehrer. Und der hat gesagt, naja, schau mal, ob Lehrerin nicht was für dich ist. Geh mal mit in die Schule mit mir. Und da bin ich wirklich 2 Wochen lang einfach jeden Tag mitgelatscht und habe das mit einem anderen Blick betrachtet, weil vorher war ich mir sicher, ich will ganz sicher nicht Lehrerin werden. Mhm. Ja? Ich ärgere mich doch nicht mit Ignoranten da herum den ganzen Tag, ja, die nichts anderes wollen als Unterricht stören und so.
Dann nur noch 20 oder 25 von denen.
Ja, genau, furchtbar, oder? Die in der Pubertät sind und so. Ja,
na, schlimm.
Schlimm. Und habe mich reingesetzt und mein Mann war ein sehr faszinierender Lehrer und der hat das geschafft, die Kinder zu packen. Hm. Und dann habe ich gedacht, naja, ja, ich glaube, das kann ich auch. Hm. Und Angst, na, so habe ich eigentlich keine. Und ja, ich mache das. Ja. Ja, und so bin ich Lehrerin geworden. Hm. Und ich meine, ich bereue es nicht. Ja. Also es ist, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es eigentlich genau der Beruf ist, der auf mich zugeschnitten ist. Ich habe so zwischen 100 und 150 soziale Kontakte am Tag. Davon sagen wir mal so zwischen 10 und 20 intensiver. Also das ist ungefähr das, was ich mag. Mhm. Es wird mir nie langweilig, weil es ist jede Unterrichtsstunde ganz anders. Ich habe oft parallele Klassen, wo ich genau den gleichen Stoff mache. Und die Unterrichtsstunden sind komplett unterschiedlich. Ich gehe in eine Stunde hinein und ich weiß eigentlich, auch wenn ich was vorbereitet habe, ich weiß eigentlich nicht, was mich erwartet. Ja? Ich weiß auch nicht, ob ich das so machen kann, wie ich mir das vorstelle oder was sich daraus entwickelt. Ja? Also es ist unglaublich spannend. Und man kann sehr, sehr, sehr viel gestalten. Und das habe ich mit 18 natürlich nicht gewusst, aber ich weiß, dass es mir extrem wichtig ist, mein Leben zu gestalten, aber ich gestalte auch gerne das Leben von anderen. Mhm. Und ich liebe es, meine mir anvertrauten Menschen, ob das jetzt meine Kinder sind oder meine Schülerinnen und Schüler, dazu zu befähigen, ihr Leben schrittweise auch selber zu gestalten. Mhm. Ja?
Eigenverantwortlichkeit zu erziehen.
Genau, ja. Und ihnen auch bewusst zu machen, was das auch für ein Schatz ist, dass wir auch die Möglichkeit haben, unser Leben zu gestalten. Mhm. Ja?
Wann ist dir das bewusst geworden?
Ja, ich glaube, wie ich Kinder hatte.
Ich höre oft, dass die Liebe, die man zu seinen Kindern empfindet, eine der stärksten Beziehungen ist, die man haben kann. Mhm. Ganz offensichtlich, wahrscheinlich auch biologisch bedingt. Mhm. Aber ich höre auch ganz oft, dass man diese Liebe dann auch auf andere Kinder überträgt. Und vielleicht ist es da in diesem Spannungsfeld das Übertragen der eigenen Kinderliebe auf die Schüler und Schülerinnen.
Das weiß ich nicht. Also ich mag meine Schülerinnen und Schüler sehr gerne, aber so weit würde ich nicht gehen, weil das mit den eigenen Kindern und der Liebe ist wieder was Eigenes und das kommt ja auch zurück. Mhm. Aber bei Schülerinnen und Schülern muss das nicht zurückkommen. Es ist auch nicht erforderlich, dass es zurückkommt. Also wir sind nicht dazu da, dass wir von unseren Schülerinnen und Schülern geliebt werden. Ja. Das ist völlig eine falsche Auffassung. Mhm. Ja. Ich würde sagen, Zuneigung ja, Liebe nein, weil die Schülerinnen und Schüler haben alle Eltern, die für sie verantwortlich sind. Mhm. Ja. Also, und das wäre auch höchst ungerecht, weil ich kann ja nicht alle meine Schülerinnen und Schüler lieben. Und warum liebe ich dann einzelne mehr? Also ich glaube, dass man da wirklich vorsichtig sein sollte. Mhm. Ja.
Also auch da, wie in jedem Beruf, der mit Menschen zu tun hat, gibt es eine professionelle
Distanz. Ja, unbedingt. Also dieses professionelle Rollenbewusstsein ist extrem wichtig. Ja? Mhm.
Das heißt, du bist Lehrerin geworden, indem du deinen Interessen gefolgt hast, auch Irrwege eingegangen bist, die dann aber doch schlussendlich dazu geführt haben, dass du entdeckt hast, was ja alles vereint, deine Interessen, deine sozialen Bedürfnisse, auch vielleicht ein bisschen deinen Ehrgeiz, so wie ich es rausgehört habe.
Ja, durchaus, ja. Also und auch, ich meine, man darf nicht vergessen, das sieht man von außen eigentlich nicht. Also das weiß man weder als Schüler, Schülerin, noch als Studierender, noch sonst. Also ich bin ja nicht nur Lehrerin, die in einer Klasse steht und meine Fächer und meine Schülerinnen und Schüler unterrichte, sondern ich bin Teil einer Schule. Und Schule ist eine Organisation. Mhm. Und Schule gehört auch gestaltet. Mhm. Ja? Und auch da kann man mitgestalten. Und so, ich weiß es nicht genau, so nach 10 Dienstjahren oder so, habe ich gemerkt, dass eben dieses Ich und mein Unterricht, ich und meine Klasse zu wenig ist, auch für mich. Ja? Sondern da geht es auch ich und meine Schule, dass man sozusagen auch sich dieses gesamte Umfeld, in dem man tätig ist, dass man hier mitgestalten kann. Ja? Also zum Beispiel, dass wir jetzt, dass wir eben schon seit vielen Jahren in der dritten und vierten Klasse in der Unterstufe den Laberunterricht haben, ist zum Beispiel darauf zurückzuführen. Ja? Also Schule gehört gestaltet und lebt natürlich auch von Menschen, die das mitgestalten wollen. Ja? Und das war auch sehr, sehr stark. Also es geht nicht nur um den Unterricht, sondern es geht dann auch um das, was das Wesen einer einzelnen Schule ausmacht. Und einiges, was in unserer Schule stattfindet, ist eben jetzt nicht auf mich alleine, aber quasi auf die Personen zurückzuführen, die eben Schule mitgestaltet haben.
Lehrkräfte nehme ich an,
Lehrkräfte,
die Direktion.
Ja, genau.
Ja. Sind da auch Eltern involviert, Schüler und
ganz
Schülerinnen?
Ganz selten. Nein, dafür sind Schüler, Schülerinnen zu wenig in der Schule. Die sind nur maximal 8 Jahre in der Schule.
Okay,
und das ist zu kurz.
Das ist zu kurz, um die Organisation zu
gestalten. Ja, weil bis zum Beispiel ein neuer Schulzweig, also wir haben auch schon 10 Jahre her ungefähr, aber wahrscheinlich sogar länger, haben wir den Schulzweig einer Musikklasse gemacht. Und so ein Prozess dauert 3 Jahre. Mhm. Das ist für Schüler zu lang. Also es ist sozusagen, das ist für sie dann nicht relevant. Die müssen etwas mitgestalten, das sie nie erleben. Mhm. Ja? Also das geht einfach nicht.
Mir als Unternehmer, wenn ich höre, so ein Prozess dauert 3 Jahre, das tut mir weh. Das ist viel zu lange für jedes Unternehmen, um eine Innovation anzustoßen, vielleicht sogar erste Projekte umzusetzen.
Das kann schon sein, aber in Unternehmen läuft das in der Arbeitszeit.
Ja? Ja.
Da gibt es eine Projektgruppe, die werden dann dafür bezahlt, dass sie das machen, dass sie das denken. Das ist ja bei uns nicht so. Bei uns läuft das in unserer Freizeit. Ja? Mhm. Also wir haben unsere Lehrverpflichtung, zusätzlich zu allem anderen. Und dann gibt es halt diese Schulentwicklungsgruppe, die sich halt, je nachdem, 2 bis 3 Mal im Semester trifft. Und das ist oft, ja. Weil es ist zusätzlich, um etwas voranzutreiben. Und es muss natürlich auch immer das gesamte Kollegium mit eingebunden werden. Ja. Also das ist einfach ein schwerfälliger Prozess, der allerdings dann auch ausgerichtet ist auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre.
Das heißt, es ist auch in diesem Prozess mitgedacht, okay, wir gestalten langfristig die Schule für Generationen.
Für Generationen, ja.
Braucht das System Schule dann nicht ein Innovationsupdate, dass sowas vielleicht in Zukunft schneller geht und Erkenntnisse schneller in die Tat umgesetzt werden oder auch Fehler, die man macht, schneller korrigiert werden können?
Ich weiß nicht. Ja und nein. Die Frage ist, wer soll das machen? Ist das eine Projektgruppe, die dann nicht unterrichtet? Dann ist sie weg von der Front, dann weiß man nicht mehr, was passiert.
Ja.
Ja? Also das geht einfach nicht. Ja? Deshalb sind einfach so viele Dinge, die vom Ministerium kommen, kommen in der Schule nicht so wirklich an, beziehungsweise viele Dinge werden halt dann auch, kommen auch nicht so gut an, weil die Menschen, die im Ministerium tätig sind, waren vielleicht irgendwann einmal in der Schule, vor 10, 15, 20 Jahren, aber sie sind es nicht mehr jetzt. Ja? Ja. Also ja und nein. Ich finde es schon auch beruhigend, und ich bin jetzt wirklich kein konservativer Mensch, dass manche Dinge ihre Beständigkeit haben. Ja? Weil das auch eine gewisse Sicherheit bietet, weil ich mich ja in diesen Bereich dann schon auskennen und wohlfühlen. Ja? Also nicht nur für uns, sondern auch für unsere Schülerinnen und Schüler. Und wenn jetzt Innovationen immer so schnell werden, das wäre eine komplette Überforderung. Und in Wahrheit brauchen junge Menschen in erster Linie Zeit und Anregungen, um sich zu entwickeln und zu finden. Ja? Und jetzt nicht 1000 Innovationen.
Ja.
Ja? Also ich glaube, dass vor allem, wenn sie Entwicklungsschwierigkeiten noch dazu haben oder Probleme oder Krisensituationen, ist das Wichtigste, was sie brauchen, Zeit. Ja? Und nicht, hast schon das gemacht und das muss machen und das muss machen. Ja? Das ist einfach, das geht nicht. Ja? Hm.
Gleichzeitig gibt es aber so viel Druck von außen auf Schüler und Schülerinnen. Auch im Sinne der Schnelligkeit. Neulich habe ich auf Social Media einen Kommentar von einem 13- oder 14-Jährigen gelesen. Da ging es um ein extracurriculares Projekt zur Leadership-Förderung. Wie kann man Führungstalent ausbilden bei einem 13-Jährigen?
Ja, viel zu früh.
Und dieser Kommentar war, genau das habe ich mir auch gedacht, der Kommentar war, ja, man muss sich ja jetzt schon neben der Schule engagieren, damit man sich abhebt und dann eine Lehrstelle bekommen kann. Ein 13-Jähriger. Selbst wenn es ein 14-Jähriger
ist. Ja, schrecklich, oder?
Ich habe mir gedacht, schrecklich.
Ja, finde ich auch.
Erschreckend. Ich dachte mir schon im zweiten, dritten Semester an der Uni, das ist zu viel Druck.
Ja.
Man sollte doch einfach lernen können und sich entwickeln können, sich auf Dinge einlassen. Ja. Kind sein.
Ja.
Mit 13.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht genau, weil also meine Kinder, also vor allem die Helena, hat dieses Problem auch. Und das ist aber ganz sicher nicht von uns gekommen. Ja. Mhm. Sie leidet immer noch darunter und sie sagt, dass das, also sie ist ja auch bewusst, das kommt also weder von ihr, also weder von uns, noch kommt das auch jetzt von ihrem Universitätsbetrieb, also ihr Betreuer oder so. Sondern sie sagt, das ist eine Generationensache. Die Generation macht sich selber diesen Druck. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich meine, wir sehen in der Schule zwei total auseinanderfallende Extreme. Also wir sehen die Schülerinnen und Schüler, die sich diesen Druck machen und die also wirklich so doff, voll auf Zack und so sind und das und das und das und das. Ja. Wo man sich denkt so, puh. Gesund ist es nicht mehr, ja? Oder weiß ich nicht, der verliert sich vielleicht. Ja? Ich meine, man kann sich ja in diesem Ganzen auch selber verlieren. Und andere, die das totale Gegenteil sind, die sich für gar nichts interessieren, gar nichts machen, quasi stumpf dasitzen und die Nächte vielleicht nur zocken und aber sonst nur chillen. Ja?
Ja.
Also wie diese zwei Extremen, wo man sagt, die hat noch nicht einmal angefangen zu schauen, wer er überhaupt eigentlich ist. Ja.
Ich war das zweite Extrem.
Ja, das ist aber schwierig. Ja? Also ich tue mir mit solchen Menschen wahnsinnig schwer, ja, weil, also nicht jetzt, weil die keine Leistung bringen, sondern es ist ja, in Wahrheit ist ja egal, wofür man sich interessiert und was man macht. Aber als junger Mensch muss man Interessen haben. Ja? Weil es ist einfach das Leben so kurz. Ja?
Ja, und das ist die Phase, wo man auch noch relativ risikofrei alles ausprobieren kann,
natürlich,
was man möchte.
Ja, genau. Ja.
Und damit ein wichtiges Fundament legt für die spätere Laufbahn, was auch immer das dann sein mag.
Genau, ja.
Du bist auch Schülerberaterin, das heißt nicht nur Lehrkraft, du stehst nicht nur im Klassenzimmer. Wie schaut da deine Arbeit aus? Was machst du da? Da redest du nämlich an über solche Themen.
Genau. Also da muss man unterschiedliche Schienenstränge betrachten. Also das eine ist einmal die strukturelle Arbeit einer Schülerberaterin, eines Schülerberaters, Bildungsberatung ist das in erster Linie. Das findet in verschiedenen Schulstufen einmal systematisch statt. Also in der zweiten Klasse geht es um die Zweige, G oder RG. Ab der dritten Klasse geht es dann schon um Berufsorientierung. In der vierten Klasse geht es sehr, sehr stark um Berufsorientierung, berufspraktische Tage organisieren, beziehungsweise wohin nach der vierten Klasse.
Das heißt, ihr lasst da auch wirklich offen, man muss nicht an der Schule bleiben, die AS, Oberstufe weitermachen.
Das geht ja gar nicht.
Ja.
Also die Schüler haben die Wahlfreiheit. Mhm. Ja? Und unsere Aufgabe ist es, hier zu informieren, was erwartet denn einer BHS, wie unterscheidet sich einmal grundsätzlich eine BHS von einer AHS und was bietet unsere Schule in der Oberstufe. Also das wird gemacht, da werden die Schüler, Schülerinnen und aber auch die Eltern informiert, durch Vorträge in erster Linie. Dann geht es weiter in der fünften Klasse mit der Information über die Wahlpflichtfächer. Da geht es dann auch schon ein bisschen um die Matura-Information, weil Wahlpflichtfächer einen Einfluss haben können auf die Reifeprüfung. Und siebte und achte Klasse geht es dann wohin nach der Reifeprüfung nach der 8. Klasse. Also das ist sozusagen ein Programm, da würde ich sagen, da geht es um Bildungslaufbahnberatung, Information in erster Linie. Da ist zum Beispiel auch dieses 18 Plus dabei, was ich eben am Anfang erzählt habe, wo einfach Schritte vorgegeben sind, die man einfach mit den Schülerinnen und Schülern macht. Ja. Und dann geht es natürlich auch um speziellere Beratung. Das heißt, wir haben in unserer Schule ein sogenanntes Dropout-Programm, ein Programm für Dropout-gefährdete Schülerinnen und Schüler. Das sind die, die gefährdet sind, dass sie die Schule verlassen müssen, weil sie die Höchstzahl an Wiederholungen überschritten haben. Mhm. Ja, also zweimal also darf
leistungsorientiert.
Man, genau, zweimal darf man wiederholen. Corona durfte man auch ein drittes Mal wiederholen. Mhm. Ja, aber dann, wenn du dann die Schulstufe nicht schaffst, dann bist du abgemeldet von der Schule. Ja? Dann hast du je nach Schulstufe, wenn es das in der dritten Klasse passiert, hast du keinen positiven Pflichtschulabschluss. Ja? Und das ist das Ärgste, was passieren kann. Ja? Und da erheben wir so um die Vorweihnachtszeit, also im Dezember, über die Klassenvorstände einmal die Namen der Schülerinnen und Schüler, die Dropout gefährdet sind. Und da gibt es dann auch wieder ein Programm für alle gemeinsam, das sie machen können. Sie sind natürlich nicht verpflichtet, aber da geht es auch um Einzelberatung. Ja? Und da ist, das ist natürlich schon auch, sagen wir mal, speziell, weil, also da muss man bedenken, das sind Schülerinnen und Schüler, die schon einmal bzw. zweimal durchgeflogen sind, also eine Klasse wiederholen und bei denen es sich abzeichnet, dass sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wieder in der Schule scheitern werden. Mhm. Und diesen Jugendlichen muss man klar machen, dass es jetzt nicht in dieser Beratung nicht darum geht, ihnen zu sagen, wie schlimm und wie schlecht sie sind, sondern sie müssen sich ihrer Stärken bewusst werden. Was kannst du, was willst du? Das hier in der Schule ist es anscheinend nicht. Mhm. Ja? Das interessiert dich nicht so stark, dass du hier erfolgreich bist. Du wirst etwas anderes finden, wo du erfolgreich bist. Komm, wir suchen das gemeinsam. Ja? Mhm. Und das ist extrem schwierig. Also da sind wir einfach gesellschaftlich überhaupt noch nicht so weit, dass ein Schüler, der nur das Scheitern immer wieder erlebt, sich darüber Gedanken macht, was er gerne kann und was er gerne macht. Ja? Und das, dann hier weitergeht. Ja. Also das Scheitern in der Schule wird so von der Schülerinnenseite, Schülerseite und auch von Elternseite noch so als ganz furchtbar, also ein richtiges Versagen gesehen. Ja. Aber von den meisten Lehrerinnen und Lehrern ist das eben nicht der Fall, sondern diese Form der Ausbildung oder Bildung ist nichts für dich. Du musst etwas anderes machen. Ja?
Das heißt, ein Nicht-Passen.
Ein Nicht-Passen, genau. Es ist ein Nicht-Passen. Mhm. Ja? Und es gibt so viele Möglichkeiten, das ist es anscheinend nicht.
Ja.
Ja?
Das ist ja übrig, glaube ich, auch die Frage danach, war, was ist mit diesen Schülern und Schülerinnen? Warum sind sie in dieser Situation? Vielleicht gibt es oft gar keine Gründe, sondern es ist einfach charakterlich bedingt vielleicht. Aber kannst
also
du sagen,
charakterlich bedingt würde ich jetzt nicht sagen.
Charakterlich im Sinne von, was sind meine Interessen? Also Interessen als Teil des Charakters.
Ja.
So vielleicht.
Ja, ich glaube, es sind falsche Vorstellungen bezüglich dessen, welche Wege es gibt, seine Zukunft zu gestalten. Mhm. Ja? Sowohl falsch von den Schülerinnen und Schülern als auch von den Eltern. Mhm. Ja, es ist richtig, formale Bildung und die Matura über eine Schule hat einen gewissen Wert, ja? Aber es hat nicht den einzigen Wert. Und wenn man sich so vorstellt, was ein Schulalltag ist, also man geht 6, 7, 8 Stunden in einen Raum, sitzt dort mit anderen an einem Sessel, an einem Tisch, hört sich oft was an, also ich überzeichne jetzt aber ein bisschen, hört sich also 50 Minuten was an, was jemand sagt, was jemand an die Tafel projiziert, was jemand am Beamer projiziert, schreibt das in sein Heft oder liest das in seinem Buch durch, macht dann Aufgaben, macht eine Prüfung dazu. Das ist ja in Wahrheit, das ist ja total öd. Ja? Also es kann ja so sein, dass ich hier 6 mal 50 Minuten sind 300 Minuten nichts mache, was mich eigentlich interessiert. weder in der Kommunikationsform noch am Thema selbst. Ja? Das ist ja schrecklich, oder? Das mache ich 30 Stunden in der Woche. Also um die 30 Stunden ist die Stundenanzahl, die Schülerinnen und Schüler in der Schule verbringen. Ja? Das ist ja furchtbar.
Und nicht nur mache ich das 30 Stunden, sondern dann am Abend und am Morgen, bevor ich zur Schule gehe, denke ich mir, oh nein, da muss ich jetzt wieder hin.
Ja, oder so, der Vater, ich meine, ich treffe meine Freundin, dann kann ich in der Pause plaudern, vielleicht auch in der Stunde. Aber ich meine, ja, und na klar scheitere ich dann an den Aufgaben, die man mir stellt, ja. Weil wann bewältige ich Aufgaben, wenn ich ein gewisses Mindestinteresse an diesen Aufgaben habe? Ja? Gut, jetzt gibt es von den Schülerinnen und Schülern, die diese Aufgaben bewältigen, welche, die machen das nicht, weil sie es interessiert, sondern weil sie halt brav das machen, was man ihnen sagt, und dann kommen sie halt zum Erfolg. Ja? Aber ganz, ganz selten, das kommt wirklich sehr selten vor, scheitern Schülerinnen und Schüler, weil sie einfach in Mathematik so eine Schwäche haben, dass sie es einfach nicht kapieren. Mhm. Ja? Aber das kommt ganz selten vor. Also in der Schule scheitert man normalerweise dann nicht, wenn man entweder gescheit oder fleißig ist.
Ja. Ja? Und Fleiß kommt durchs Interesse.
Zum Beispiel. Ja.
Oder Disziplin.
Oder Disziplin oder wie auch immer. Ja? Und das ist ganz schwer, da durchzudringen zu den Kindern, also zu den Jugendlichen, Kinder sind es ja im Normalfall nicht mehr, aber auch natürlich zu den Eltern. Ja, die sagen, aber du musst maturieren. Und dann sagt man, ja, aber schauen Sie, es gibt die Lehre mit Matura. Das sind 4 Prüfungen. Mehr nicht. Ja? Das sind 4 Prüfungen, die man macht, anstatt von, keine Ahnung, 100 noch im Laufe der Schulzeit. Mhm. Ja? Die Kurse sind kostenlos, die sind begleitend. Und vielleicht in der Lehre wird dann der Sohn auch nicht, oder die Tochter, weil es sind halt meistens sind es Burschen, Mädchen sind einfach brav, ja, und machen das halt, obwohl sie es nicht machen wollen. Meine Interpretation jetzt, ja, aber eher wahrscheinlich. Aber in der Schule hat man halt auch immer diese extreme Hierarchie. Ich bin die Lehrerin, ich weiß alles, du bist der Schüler, die Schülerin, du weißt nichts. Ja. Du sagst sie zu mir, ich sag du zu dir. Mhm. Ja. Und alles, was du machst, ist falsch, ja, weil du es einfach nicht so kannst. Ja. Und in einer Lehre, wenn sie das Glück haben, wenn sie einen Beruf finden, der sie interessiert, oder einen Bereich finden, der sie interessiert, werden sie auch eher als Kollege oder Kollegin anerkannt. Und zwar relativ nach kurzer Zeit. Ja? Als Erwachsener angesehen, als ganz sicher in der Schule. Ja? Und ich glaube, dass das auch bei vielen Burschen mit ein Grund ist, warum sie eigentlich bei einer Lehre viel besser aufgehoben sind als in einer Schule, wo auch dieses Hierarchische sehr oft mitspielt und auch das Rebellieren dagegen und Autoritäten nicht anerkennen und so weiter und so weiter. Und das Ganze schaukelt sich dann hoch. Ja.
Die Lehre in Österreich hat sehr hohe Abbruchquoten, meiner Meinung nach.
Das weiß ich gar nicht.
Fast jeder Fünfte, also 18,6%, ja, war okay. Die wirkliche Lehrabbruchquote, ja, wo es keine Alternative gab, ja, im Jahr 2018. Das, ja, sind die aktuellsten Zahlen, ja, die vorliegen. Bei den Schulen sieht schon viel erschreckender aus. Da haben wir bei den berufsbildenden mittleren Schulen 44%, bei den BHS 36%, bei den AHS 25%.
Ja.
Das heißt, das wird das eigentlich auch unterstützen, ja, dass viele besser in der, ja, Lehre aufgehoben, ja, sind. Und dann muss man natürlich auch klar sagen, wie wir es schon mehrfach jetzt eigentlich entdeckt haben, dass Irrwege zum Leben dazugehören. Das heißt, wenn man dann anschaut, jede Fünfte bricht die Lehre ab, ist es eigentlich völlig okay?
Ja, es ist völlig okay. Ich glaube, da müsste man sich aber noch ein bisschen genauer anschauen, wer das ist, der eine Lehre abbricht. Mhm. Ja. Weil der klassische Weg zur Lehre ist ja in erster Linie also über eine Mittelschule, dann 9. Schulstufe, wo auch immer, zum Beispiel in einer BHS oder in einer BMS. Ja.
Deswegen sind die Dropout-Quoten.
Genau, viele machen einfach nur die 9. Schulstufe dort, ja, und gehen dann in eine Lehre oder übers Poli. Und jetzt ist dann die Frage, wer ist das, der dann eine Lehre wirklich abbricht? Ja, und nämlich auch, warum? Ja. Weil die klassischen Lehrberufe wie Friseur, Verkäuferin, Mechaniker, das sind, glaube ich, die Lehrberufe mit den und Einzelhandelskauffrau. Das macht man halt einmal, ja, hat man Vorstellung. Aber dann, wenn man das ausübt, merkt man, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Ja. Ja, das heißt, auch hier ist die Beschäftigung mit der unmittelbaren Zukunft einfach zu wenig intensiv. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum viele Lehrstellen abgebrochen werden oder dass die Lehre abgebrochen wird.
Die Zahlen sagen auch ganz klar, dass ein großer Aspekt Konflikte mit Vorgesetzten, mit Kollegen, Kolleginnen sind. Also die Lehre, ich würde ein bisschen ein anderes Bild von der klassischen Lehre zeichnen als du. Also,
ja, das ist auch nicht mein Spezialgebiet. Ja. Ja.
Es gibt auf jeden Fall diese Lehrbetriebe, wo man aufgenommen wird und herzlich empfangen wird und als Kollege oder Kollegin dasteht, aber es gibt auch in sehr vielen Sparten und Branchen das Gegenteil, also dass man als Hilfsarbeit ausgenutzt wird. Und das ist immer
das noch. Das kann schon sein, ja. Ich meine, das betrifft, glaube ich, weniger die Lehren, die unsere Schülerinnen und Schüler machen. Ja, weil ich glaube, dass als Abbrecher einer AHS oder auch einer BHS, wenn du jetzt schon in eine BHS jetzt 2-3 Jahre gegangen bist, ein anderes Standing hast. Ja. Ja.
Man ist auch älter.
Man ist auch älter, genau. Ja.
Definitiv. Wir haben über den Druck gesprochen, den du hast gesagt, ist ein Problem unserer Generation, der vielleicht auch selbst gemacht ist. Weil, du als Mutter diesen Druck nie gemacht hast in der Schule, bei euch sehe ich das auch nicht, woher dieser Druck kommen kann. Und doch ist er da und doch müssen junge Menschen damit umgehen. Wie erlebst du das in der Bildungsberatung? Woher kommt der Druck? Was sagen die jungen Menschen selbst oder wie empfinden sie diesen Druck? Und vielleicht kannst du auch sagen, ob sich das im Laufe der Pandemie jetzt in den letzten 1,5 Jahren geändert hat.
Das kann ich leider nicht. Also auf die letzte Frage, da bin ich ganz sicher die Falsche, aus mehreren Gründen. Ich weiß es nicht, ja, und ich möchte auch ein bisschen was nicht korrigieren, aber vielleicht ergänzen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auch als Mutter nie irgendeinen Druck gemacht habe. Es war mir jetzt nicht wurscht, was meine Schüler, also was meine Kinder nach Hause bringen, aber also, dass ich gesagt hätte, hat das Schularbeit, der ist ja völlig egal oder so. Das war es nicht. Ja, ja. Aber dass sie jetzt mit lauter sehr guten Noten oder so nach Hause kommen, diesen Druck habe ich nicht gemacht. Aber zum Beispiel, wenn jetzt wie versuche ich das vernünftig rüberzubringen? Ist ja egal, man kann ja nachfragen. Also bei der Helena war es so, die Helena hat sich selber immer einen immensen Druck gemacht, sehr gut zu sein, also wirklich ausgezeichnet zu sein. Ja? Und das halte ich für nicht gesund. Ja? Also da war dann schon meine Aufgabe, hier ein bisschen abzuschwächen und sagen, also man muss nicht immer einen Einser haben. Ja? Und bei der Nausicaa war es ein bisschen anders, was mir natürlich auch nicht recht war. Ja? Also dieses Jahr, es ist eh wurscht, und ob ich jetzt einen Fünfer habe oder einen Vierer, mein Gott, ja. Also ich bin schon dafür, dass man in Leistungssituationen schaut, dass man sein Maximum rausholt. Und dieses Maximum ist aber sozusagen persönlich definiert. Mhm. Ja? Also es geht nicht um die Note per se, sondern es geht um seine persönliche Bestleistung. Mhm. Ja? Und dann ist es wurscht in Relation und auch, was für eine Note das ist. Ja? Ich finde, es gibt schon, also wir sind in Situationen, wo es manchmal darum geht, auf den Punkt Leistung zu bringen. Und ich finde das an sich nicht schlecht. Ja? Und in dieser Situation geht es um meine Bestleistung. Und die bringe ich. Und das ist auch mein Streben, in dieser Situation meine Bestleistung zu bringen. Mhm. Egal, wie das jetzt rundherum dann definiert wird. Ja? Also ich halte nichts davon zu schauen, dass ich Angst habe, oh, meine Bestleistung genügt nicht. Oder, ja, es ist eh wurscht, ich brauche mich nur da hinstellen und ein bisschen was zu erzählen, dann wird das schon reichen. Ja? Also das ist beides etwas, was ich ganz schlecht finde. Mhm. Leider ist unser Schulsystem begünstigt beides. Ich kann mir ein Schulsystem ohne Noten viel, viel besser vorstellen, wo es wirklich nur um meine individuelle Leistung geht und wo ich als Feedback dann bekomme, also wo es, sagen wir mal, auf die gleiche Leistung zwei ganz unterschiedliche Feedbackmöglichkeiten gibt, dass ich sage, also das war jetzt fantastisch, du bist über dich hinausgewachsen, ja? Du hast unglaublich dazugelernt, und die gleiche Leistung bei einem anderen Menschen sagt, naja, bist wirklich damit einverstanden und glaubst du, dass das jetzt wirklich gut war?
Ja.
Und objektiv ist es aber die gleiche Leistung. Ja? Ich finde es halt schade, dass wir noch nicht so weit sind. Ja? Also das heißt, mit dem Druck machen werden vielleicht meine Kinder ein bisschen was anderes erzählen, weil die Nausiger doch auch manchmal dazu geneigt hat als Schülerin, wobei sie, sagen wir mal, nicht so ein anregendes Schulumfeld hatte wie die Helena. Also das, da waren sicher auch ihre Lehrerinnen und Lehrer daran schuld. Sie hat ihre Leistung, wenn sie jetzt viel Leistung bringt, nicht gewürdigt gefunden. Mhm. Ja? Also zum Beispiel bei Referaten zum Beispiel, ja, man hat sich einfach hingestellt und irgendwas erzählt und das war dann ein sehr gut. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ja. Also das meine ich. Ja. Und wenn ich jetzt, wenn die Nausiger sagt, ich hätte, oder sagen würde, habe sehr wohl Druck gemacht, ja, aber dann ging es nicht um eine Note, die sie nicht erreicht hat, sondern ich weiß genau, dass da mehr Leistung in ihr drinnen ist. Die hat sie nicht gezeigt. Ja. Völlig wurscht, was das für eine Note ist.
Ja.
Ja. Aber ich in der Situation zeige mein Bestes. Ja? Darum geht es mir eigentlich.
Das heißt, ja, man muss jungen Menschen sagen, Kindern und Jugendlichen, dass sie gut genug sind, so wie sie sind.
Ja.
Aber sie sollen das auch zeigen.
Genau.
Ja.
Also sie sollen sich in verschiedenen Situationen bemühen, ihre größte, also nämlich, es gibt eben diese Leistungsphasen, es gibt die Lernphasen. Ja. Und in den Leistungsphasen bemühe ich mich wirklich mein Bestes zu zeigen. Und in den Lernphasen versuche ich Verschiedenes auszuprobieren, zu lernen, auch Irrtümer zu machen, Fehlwege zu gehen. Aber wenn es dann um eine definierte Leistung geht, und da muss es natürlich, da müssen auch die Kriterien dieser Leistung klar sein. Ja? Da gebe ich dann mein Bestes.
Ja.
Ja?
Und wieso machen das so viele Menschen auch in unserem Alter, in meinem Alter, in deinem Alter immer noch nicht?
Das weiß ich nicht.
Ja.
Ich glaube, es liegt schon daran, dass wir Menschen allgemein so Kasteln brauchen, in die wir andere hineinschieben, um was zu bewerten, und dass eben dieses stark individualisierte nicht gern gesehen wird, weil es ja ein totales Chaos verursacht, weil wir können dann überhaupt nicht mehr sagen, wie was ist. Ja?
Das heißt, ein gesellschaftliches, systematisches Kuddelmuddel an ganz vielen Voraussetzungen, verschiedenen Arten von Druck aus verschiedenen Richtungen.
Vielleicht, ja. Wobei, jetzt, ich meine, du bist in der Wirtschaft, in einer Firma, ist es ja überaus wichtig, dass die Menschen divers sind. Ja?
Definitiv.
Also, weil jeder bringt verschiedene Stärken mit und zusammen ergibt es dann ein super Produkt oder eine tolle Performance oder was auch immer. Ja? Das wäre ja schrecklich, wenn alle irgendwie so die gleichen guten Leistungen mitbringen. Ja?
Mhm.
Also, aber das wird halt in Schule so nicht gesehen.
Ja, das in unseren Stärken-Workshops ist einer der Eingangsstatements. Alle Menschen haben Stärken und alle Menschen haben unterschiedliche Stärken.
Ja.
Und dann fragen wir die jungen Menschen immer, warum das gut ist, dass alle Stärken haben und warum es gut ist, dass alle unterschiedliche Stärken haben. Manchmal haben ein oder zwei Schüler oder Schülerinnen eine ganz gescheite Antwort, indem sie nämlich genau das sagen. Ja, weil dann kann man die Stärken der anderen nutzen. Man muss nicht selber alles können. Es ist unwichtiger, was denn die eigenen Schwächen sind, weil ich habe ja Stärken und da, wo ich Schwächen habe, habe ich andere Menschen, die mich unterstützen. Ja, dieses Bewusstsein zu bilden und so weiter, es wäre schön, wenn das mehr der Standard wäre. Es fühlt sich so an, als ob es an deiner Schule doch sehr gut gelebt wird, zumindest in deinem Unterricht.
Ja, also ich bin ganz sicher nicht allein, das weiß ich. Die Frage ist immer, wie so eine Sicht auch zur Schulkultur werden kann. Wie weit das auch im Kollegium gewünscht ist. Und vor allem, wenn sehr viele neue, also junge Kolleginnen und Kollegen da sind, wie sich das in ihnen dann entwickelt, ja, oder auch entwickeln kann, weil das muss man ja erst kennenlernen, ja, auch als Gutbefinden. Mhm. Ja.
Welche Möglichkeiten habt ihr da? Die Lehrkräfte werden Schulen zugeteilt.
Ja.
Was für Möglichkeiten hat dann das Kollegium, neue Lehrkräfte aufzunehmen und diese Haltung
zu übergeben? In Corona ganz schwierig. Mhm. Also grundsätzlich findet das informeller Ebene ganz, ganz stark statt. Wir haben hinten hinterm Konferenzzimmer so einen Sozialraum, unser Kaffeehaus heißt das. Mhm. Da wird halt viel getratscht und viel geplaudert und so weiter, also indem man einfach so darüber redet. Andererseits muss es natürlich auch den Alten, sagen wir jetzt einmal so, also dem Kern, der schon länger da ist, auch bewusst sein. Ja? Sehr viel passiert ja auch unreflektiert, unbewusst. Und es muss sozusagen auf die reflektierte Bewusstseinsebene einmal gehoben werden. Was ist eigentlich das Besondere? Was finden wir hier an der Schule, was wichtig ist für Schule? Was ist für unseren Standort besonders wichtig? Ja?
Im Sinne von Haltung, aber vielleicht auch Handwerkszeug wie die Fehlerkultur.
Genau, aber das ist mehr als nur Handwerkszeug, das ist auch Haltung, meiner Meinung nach. Handwerkszeug ist, welche Materialien, welche Methoden ich verwende. Das verstehe ich unter Handwerkszeug und das andere hat etwas mit einer grundsätzlichen Lehrhaltung zu tun. Ja. Wie gehe ich um in Diskussionen, mit Meldungen von Schülerinnen und Schülern, mit Schülerkritik? Wie fördere ich die Feedbackkultur in der Klasse? Wie hole ich bei meinen Schülerinnen und Schülern ein, ob ich meinen eigenen Ansprüchen eines guten Unterrichts gerecht werde? Ja? Habe ich überhaupt eigene Ansprüche? Kenne ich sie? Ja? Bin ich mir darüber klar, was ich unter einer guten Lehrerin und einem guten Unterricht verstehe? Kann ich das in Worte fassen? Kann ich das abfragen? Ja? Also darum geht es. Das ist einerseits, findet das informell statt und andererseits findet das natürlich auch in einem formellen Rahmen statt, in sogenannten pädagogischen Nachmittagen zum Beispiel, kann das der Fall sein. Aber das ist jetzt das zweite Jahr schon extrem schwierig, ja, weil das eigentlich in Präsenz nicht stattfindet, beziehungsweise nur unter extremen Einschränkungen stattfindet. Und das, was eigentlich den Lehrerinnenberuf interessant und spannend macht und das Unterrichten an der Schule auch spannend macht, ist ja nicht nur das, was in der Klasse passiert, sondern was auch hinten unter den Lehrerinnen und Lehrern stattfindet. Ja. Und das liegt ziemlich brach.
Bis hin zu dieser langfristigen Schulentwicklung, genau, die du angesprochen hast, was ja, denke ich, auch
informellen vielen. Ja, naja, die findet schon statt, weil das kann man natürlich auch online machen, weil die Gruppe ist nicht groß, das sind nur 7, 8, 9, 10 Leute, ja, maximal. Das findet im Hintergrund schon statt. Aber das, was eben Schulkultur ist und was auch dieses Corporate Identities in einer Schule, wie man miteinander umgeht, wie man mit den Schülerinnen und Schülern umgeht, wie wir wollen, dass Schülerinnen und Schüler miteinander umgehen. Ja. Das ist in den letzten 1,5 Jahren ein bisschen brachgelegen. Ja.
Was ist Bildung für dich? Ist es für dich Wissenschaft? Ist es Politik? Ist es eine Kunst?
Ach ja, spannende Fragen. Gute Fragen sind das. Das Interessante ist, dass ich glaube, dass es die meisten jungen Menschen überhaupt nicht interessiert, was Bildung ist. Also es hat mich mit 16, 17, 18, 19, 20 gar nicht interessiert, was Bildung ist. Ich glaube, da kommt man erst im Laufe seines Lebens drauf, was Bildung ist. Was ist Bildung für mich? Für mich ist Bildung ein Background, den ich habe, ein Wissen, auf das ich zurückgreifen kann, um aktuelle Dinge miteinander in Verbindung bringen zu können und einordnen zu können. Das ist für mich Bildung. Also, wenn wir jetzt bei einem ganz aktuellen Beispiel bleiben, die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und gegen den Impfzwang, wenn die transparent und Plakate mit sich führen und sich mit den Repressionen vergleichen, denen die Juden ausgesetzt waren, dann zeigt mir das, dass diese Menschen keine Bildung besitzen, weil sie überhaupt nicht wissen anscheinend, weil sonst würden sie es ja nicht tun, außer vielleicht ein paar extreme Rechte, die das bewusst einsetzen, ja, sonst würden sie das nicht verwenden, weil sie wüssten dann, was das eigentlich bedeutet hat. Und dass ich es weiß, zeigt mir, dass ich Bildung besitze. Mhm. Und das auch in den anderen Bereichen. Also das auch mit, also dass ich zum Beispiel, sagen wir mal, darüber haben wir nämlich heute im Deutschunterricht gesprochen, es geht um Literatur im Widerstand, ja, und dass ich sozusagen den Brain Drain, der durch die NS-Zeit stattgefunden hat in Richtung USA in erster Linie, dann auch verbinden kann, und das schaffen die Schülerinnen und Schüler auch ein bisschen, mit dem Brain Drain, der stattgefunden hat beim Fall von Konstantinopel, mhm, und der zum Beispiel die Aufklärung in Europa, also die Renaissance in Europa vorangetrieben hat. Ja, ist ja kein Wunder, dass der quasi in Italien, warum hat in Italien stattgefunden? Ja, weil auf einmal die ganzen Wissenschaftler da waren aus Konstantinopel, die geflüchtet sind. Ja. Und der Brain Drain, der ganz sicher stattgefunden hat, aber jetzt noch nicht zu so einem neuen Impuls geführt hat, durch Syrien und Afghanistan, durch diese Konflikte. Ja. Also, wenn ich sozusagen verschiedene Dinge miteinander in Verbindung und in Beziehung setzen kann und das auf unterschiedlichen Ebenen, also in Gesellschaft, in Politik, in Geschichte, in Wirtschaftskunde und natürlich in den Naturwissenschaften und auch in den Sprachen, ja, das ist für mich Bildung.
Sehr spannend. Das heißt, die Schule als Ort, wo man Bildung erfährt, sollte einen Raum schaffen, in dem man all diese Dinge frei lernen kann, dass man sie dann auch frei mitnehmen kann, frei verknüpfen kann?
Nein. Nein, das Freilernen nicht. Es ist unsere Aufgabe, diesen Bildungsprozess strukturiert zu gestalten. Mhm. Aber uns muss es bewusst sein. Ja? Ich meine, ich glaube auch, dass das sehr stark der Fall ist. Das ist auch wiederum begünstigt durch die Reifeprüfungsänderung. Ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen der Meinung waren, vielleicht auch noch sind, das weiß ich nicht, dass die neue Reifeprüfung, die jetzt also schon lange nicht mehr neu ist, aber durch die Reifungsprüfungsänderung, dass das Niveau der Reifeprüfung gesunken ist. Und ich bin der Meinung, dass es genau das Gegenteil passiert. Mhm. Bei den Schriftlichen weiß man überhaupt nicht, was kommt. Also wir müssen uns hier quasi auf alles vorbereiten. Ist viel schwieriger meiner Meinung nach, als es früher war, wo ich ja meine Maturaarbeit selber gemacht habe und im Sommersemester der 8. Klasse habe ich meine Schülerinnen und Schüler genau darauf vorbereitet, und da muss man schon sehr dumm gewesen sein, wenn man da nicht mitgemacht hat. Ja? Aber jetzt kann alles kommen. Und genauso ist es bei den mündlichen Fächern auch. Ich muss die gesamte Oberstufe hindurch so strukturiert unterrichten, weil ich ja meine Matura-Themengebiete und meine Matura-Fragen habe, die ja nicht ein einzelnes Wissensgebiet abfragen, sondern in dieser Aufgabe oder in dieser Aufgabenstellung, es ist ja nicht eine Frage, sondern eben eine Aufgabe, fließt ja auch das gesamte Wissen, zumindest aus diesem einen Fach zusammen, aber meistens ist es das nicht, sondern es werden andere Gebiete mit hineingeholt, ja. Also, ich weiß nur nicht, wie weit das bei allen Kolleginnen und Kollegen so bewusst ist, ja? Dass sie dadurch eigentlich dann auch die Bildung kreieren. Und Bildung ist ja mehr als Faktenwissen. Ja?
Das heißt, dein Bildungsverständnis ist wirklich einer der Allgemeinbildung, ein sehr allgemeiner Bildungsbegriff.
Ja, ja.
Man hört immer wieder, jetzt neulich war im Standard auch ein Artikel, Experten fordern das Fach Gesundheitserziehung oder auch Finanzexperten fordern das Fach Finanzbildung.
Also ich finde Gesundheitserziehung, also es ist ja so, wir haben ja einen einen allgemeinen Lehrplan. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass in diesen allgemeinen Lehrplan eigentlich ganz, ganz wenige Leute reinschauen. Auch nicht viele Lehrerinnen und Lehrer, aber der allgemeine Lehrplan steht eigentlich über allem. Der allgemeine Lehrplan betrifft alle Fächer, der betrifft alle Schulstufen und alle Schularten. Und da geht es auch um Gesundheitserziehung, da steht ja da drinnen. Ja? Da geht es um Umwelterziehung, da geht es um Gendergerechtigkeit, da geht es um Toleranz, um Ethik und so weiter. Das heißt, das ist der Überbau, der über jeden Fach stehen muss. Mhm. Ja? Das heißt, der Religionsunterricht muss sich mit naturwissenschaftlichen Phänomenen auseinandersetzen. Ja? Mit Gentechnik zum Beispiel. Ja? Ich muss mir in meinem Chemieunterricht mit meinen Schülerinnen und Schülern über ethische Dinge diskutieren und den Kopf zerbrechen. Ja? Gesundheit wird in vielen Fächern sozusagen, sollte ein Thema sein. Mhm. Halt mit unterschiedlichen Aspekten. Ja? Aber grundsätzlich soll dann im Kopf der Schülerinnen und Schüler nach ihrer Schulzeit halt ein Bild entstehen, ja, so ein Netz, ja, was das Thema Gesundheit betrifft. Mhm. Ja, weil das Thema Gesundheit ist im Sportunterricht, spielt das eine Rolle, ganz sicher im Biologieunterricht, ganz sicher im Chemieunterricht, aber auch im Physikunterricht, da wird extrem auch viel zum Thema Gesundheit gemacht. Auch im Deutschunterricht natürlich, halt jetzt nicht haben wir das Thema Gesundheit am Tapet, aber über die Texte, die ich bespreche, mhm, über die Texte, ja, die ich lese, ja, ja, zum Beispiel. Ja, also, oder ein ganz ausgezeichnetes Deutschbuch, da war in der 6. Klasse, glaube ich, ist es um das Thema Schönheit und Schönheitsoperationen gegangen. Und das hat ja auch was mit Gesundheit zu tun. Ja? Also, und bei Finanzen ist genau das Gleiche. Mhm. Ja? Das heißt, diese Sachen sind ja eigentlich schon an der Schule. Es muss einem nur bewusst sein, dass wir eben den allgemeinen Lehrplan haben, den wir alle zu erfüllen haben. Mhm. Abseits. Und der Fachlehrplan ist im Prinzip ein Vehikel für diesen allgemeinen Lehrplan. Mhm. Ja?
Verstehe. Das heißt, man muss sozusagen die Betriebsanleitung gut lesen und, ja, in den eigenen Unterricht umsetzen. Und, ja, dann sind diese Themen inkludiert und man braucht kein spezielles Fach, ja, das die Zeitressourcen bindet, nur für dieses
allgemeine. Genau. Thema. Ja, mhm, genau.
Ja, entspannt. Mhm. Mich würde interessieren, ich habe jetzt schon eine Ahnung von all dem, was du gesagt hast, auch über deine Laufbahn, über das Interesse an den sozialen Interaktionen, aber was ist für dich das Schönste daran, Lehrerin zu sein?
Also das Schönste ist es für mich, wenn ich Schülerinnen und Schüler begleite vom Kind zum Erwachsenen. Also wenn ich sie in der ersten Klasse übernehme, als Klassenvorstand zum Beispiel oder auch als Deutschlehrerin, das ist an sich egal, und dann bis zur Matura begleite. Und ich erlebe diese Entwicklung in diesen Menschen und ich weiß, ich habe in verschiedenen Bereichen meinen Anteil. Also ich setze da so ein paar so Mosaiksteinchen, mhm, und sie machen dann halt ihr Bild und ich weiß, also meine Steinchen sind da drinnen. Ja? Also das ist für mich das Schönste. Ja? Wenn wenn es mir gelingt, ihr Leben zu berühren. Mhm. Und also mein Mann ist ja auch Lehrer gewesen und der hat einen von Schülern einmal ein Polster geschenkt bekommen und da steht drauf, to teach is to touch a life forever. Und das finde ich, das ist zutreffend. Ja? Mhm. Mhm. Und wenn ich so ein bisschen so Revue passieren las von den Schülerinnen und Schülern, von denen ich weiß, was sie so nachher machen, und dann sehe ich einfach meinen Anteil.
Ja.
Ja, das ist wirklich befriedigend. Das ist wirklich schön.
Bei mir war es auch eine Lehrkraft, die mich auf meinen Lebensweg geschickt hat. Mhm. Falls er zuhört, Herr Huck, danke an Sie. Ja, schön.
Und ich weiß, bei manchen Schülerinnen und Schülern hätte es diesen Lebensweg nicht gegeben, ja, hätte ich nicht in manchen Situationen manches gesagt oder getan oder unterlassen. Mhm. Ja.
Es sind oft auch wirklich die kleinen, ja, Dinge. Ein Thema, das man auswählt und anspricht und, ja, das eine Person, ja, besonders, ja, interessiert oder ein Kommentar, den man, ja, macht, den man unter die Schularbeit,
ja,
schreibt.
Ja, oder Hinweise, die man gibt. Also, ich habe zwei Mädels gehabt in meinem letzten Radl. Also Radl heißt bei uns so ein Durchgang als Klassenvorstand. Ja. Denen habe ich, ich weiß nicht, in der zweiten Klasse, glaube ich, gesagt, dass sie Polnisch als muttersprachlichen Unterricht besuchen können. Das haben die dann auch gemacht. Und die eine, sie waren auch in der Oberstufe, haben sie das als zweite lebende Fremdsprache genommen. Und eine hat auch dann sogar in Polnisch maturiert. Ja. Das hätten sie nicht getan, hätte ich ihnen das nicht vorher gesagt. Ja. Also das finde ich einfach wirklich schön daran.
Ja. Hört sich wunderschön an. Wir haben über Liebe gesprochen, Liebe im Lehrberuf, Liebe zu Kindern und Jugendlichen, Liebe zu den eigenen Kindern. Wo ist denn da dann die Abgrenzung zu der Rolle der Eltern?
Ja, also Liebe zu den Schülerinnen und Schülern habe ich ja gesagt, dass das nicht der Fall ist. Ja. Also das ist eben auch die Abgrenzung. Ja. Also Zuneigung ja, aber die Hauptverantwortung haben die Eltern oder halt die Erziehungsberechtigten. Ja. Und das ist dann noch die Abgrenzung. Also ich denke mir, es sind Möglichkeiten, die wir bieten oder die ich biete. Es sind Angebote. Ob sie angenommen werden oder nicht, liegt einerseits an den Schülerinnen und Schülern und andererseits an den Eltern. Und das darf einen dann auch nicht belasten, wenn das Eltern für ihre Kinder nicht wählen, weil das würde ich ja auch nicht wollen. Ich würde mich auch dagegen verwehren, wenn Fremde, und ich bin eine Fremde, sagt, was gut ist für mein Kind.
Wenn du jetzt jungen Menschen Rat geben müsstest, wie sie das finden, was du für dich gefunden hast, wie sie den Mut aufbringen können, ihren eigenen Interessen wirklich auch zu folgen und zu schauen, was daraus wird, was würdest du ihnen raten?
Ich würde ihnen raten, dass sie, also ich glaube, hier muss ich unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Typen von Menschen. Die einen sind die, die eh viele Interessen haben und die sich vielleicht viel Druck und Stress machen. Denen würde ich sagen, nehmt euch den Druck und den Stress raus. Ihr habt, also das würde ich beiden sagen, ihr habt nur dieses eine Leben. Schau, was dir Spaß macht, was du gerne machst und das tu dann einfach. Und dann ist es egal, ob das dann zu viel Geld und zu viel Erfolg führt. Auch so, dass ein Studium von sogenannten Orchideenfächern oder dem Nachgehen eines merkwürdigen Hobbys, finde ich, es ist ganz wichtig, dass man das tut, weil es ist wichtig, dass man das gern tut, was man tut. Weil sonst wird man psychisch und physisch krank. Das würde ich also denen sagen, die sich selbst zu viel Druck und zu viel Stress machen. Und dass sie vielleicht viel fragen sollen, Menschen, wo sie der Meinung sind, die meinen es gut mit mir, aber dann sich das anhören und selber entscheiden, was sie mit der Antwort machen. Nicht das machen, was die anderen einen sagen, sondern einfach anhören und dann sagen, okay, das passt für mich aber nicht. Oder ja, das passt für mich. Ja? Und den anderen, die sich noch gar nicht auf die Suche gemacht haben, denen würde ich sagen, möchte ich ganz sagen, sie sollen sich also zumindest auf die Suche machen nach sich selbst und schauen, wer sie sind und was sie gerne machen wollen und wie sie sind. Und vor allem auch, egal was, es ist in Ordnung. Also solange sie nicht andere Menschen schädigen natürlich. Aber egal, und sie müssen auch nicht irgendwelchen Normen entsprechen und so weiter, sondern es ist wichtig, dass sie sich selbst finden und dass es gut ist, so wie sie sind.
Ja. Ich könnte mir kein besseres Schlusswort vorstellen. Damit herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Es war sehr inspirierend, sehr viele schöne Ideen und Gedanken enthalten. Ja, Dankeschön.
Gerne, danke auch.
Danke fürs Zuhören beim Gespräch mit Sabine Decker. Alle erwähnten Ressourcen findet ihr in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, folgt uns auf Spotify. Ihr findet Polarstern auf Facebook, Twitter und Instagram unter Polarstern Wien. Zum Schluss ein paar Worte von Lao Tse, einem legendären chinesischen Philosophen. Lernen ist wie das Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.